Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Wir haben heute ein dickes Brett vor der Brust. Ein nicht ganz leichter Film. Wir sind mittlerweile ja auch vertraut, damit auch Stoff zu besprechen, der nicht nur lustig ist.
Das ist gar nicht so traurig, wie es sich im ersten Moment anhört. Denn das sind wirkliche Perlen.
Ja, ich finde auch. Also da muss ich dir nochmal ganz persönlich danken, Uwe, dass du gesagt hast, guck dir mal diesen Film an. Denn das ist jetzt schon direkt mein erster Punkt. The Mission von 1986. Für die, die den Film nicht kennen, und das wette ich, werden die meisten sein, besetzt Robert De Niro, Jeremy Irons, Liam Neeson.
In einer kleinen Nebenrolle.
In einer kleinen Nebenrolle. Damals noch nicht so bekannt, wie er heute ist. Die Filmmusik, Ennio Morricone. Ja. Der Film ist mehrfach ausgezeichnet. Golden Globe, Oscar-Nominierungen.
Oscar nominiert, ja.
Der Film steht auf der Filmliste des Vatikan.
Ja.
Von der ich immer gerne erzähle. Also der Vatikan führt eine Liste von Filmen, die umfasst momentan 45 Filme, die als besonders wertvoll gelten.
Trotz der theologischen Tradition, in der er steht.
Ja, kommen wir gleich drauf. Und 2009, das hat mich wirklich geflasht, dass es sowas gibt, hat eine niederländische Jury aus verschiedenen Professionen besetzt, also auch Theologen, aber nicht nur, haben diesem Film die Auszeichnung verliehen, bester katholischer Film aller Zeiten.
Tja, dann ist es mir auch ganz besonders ein unfassbares Rätsel, warum der so unterm Radar bleibt.
Genau, das ist nämlich
jetzt... In den 90ern, in den 2000ern bis heute ist der tatsächlich kaum jemandem wirklich bekannt. Zumindest in unserem erweiterten Bekanntenkreis, auch bei Filmfreunden. Schau, du hast mich auf den Film Silence gebracht.
Ja.
Ein relativ aktueller Film mit einer, sagen wir, vergleichbaren Thematik.
Ja.
Den ich unbedingt nachholen musste. Und sofort dachte ich, als ich ihn sah, The Mission.
Ja.
Und der war dir völlig unbekannt.
Na, wirklich. Ja. Ja, also von 1986.
Ja.
The Mission, es geht um Jesuitenpadres, die im brasilianischen Urwald Missionen aufbauen und dort im Kern, sozusagen die Kern der Geschichte, im Widerstand mit weltlichen, aber auch mit kirchlichen Oberen stehen, um den Erhalt dieser Mission tatsächlich auch mit Waffengewalt kämpfen.
Ja, das ist in weitestem Sinne nach historischem Vorbild gestaltet. Und wo du sagst, aber auch kämpfen gegen Kirchliches, vielleicht muss man hier noch deutlicher machen, dass kirchliche oder kirchliche Vertreter werden hier in diesem Film tatsächlich eigentlich kaum bis gar nicht als Kontrahenten dargestellt. Selbst der Bischof, der dann sehr kritisch gegenüber der weltlichen Gewalt ist, in diesem nachschauenden Gespräch über die Arbeit der beiden, wird eher als der humanistisch Aufgeklärte dargestellt, der also dieser Profitgier der weltlichen Vertreter mit zynischen Fragen doch so ein bisschen auf die Schliche kommt. Ja, und das also.
Ja, aber auch sehr, sehr demütig und selbstkritisch ist und sagt, ich, die Welt, die ich gemacht habe.
So ist es. Aber eben die Kirche vertritt hier das Kritische an sozusagen der christlich-westlichen Welt. Es sind also zwar Christen, gegen die sie kämpfen, die vertreten aber eher die wirtschaftliche Seite, die profitorientierte und konsumorientierte Seite.
Aber fangen wir vorne an.
Ja.
Im Mittelpunkt der Handlung steht Rodrigo Mendoza, gespielt von Robert De Niro, ein Sklavenhändler, der so wie Kain und Abel im Zorn und Eifersucht seinen Bruder tötet und eigentlich juristisch nicht belangt werden kann, weil das ein Duell war, also in den juristischen Verhältnissen der damaligen Zeit legitim.
Ja.
Oder sagen wir legal.
Trotzdem.
Legal. Ja. So, ja. Und er aber mit der persönlichen Schuld, die er empfindet, nicht zurechtkommt und sich eben diesen Jesuiten anschließt als eine Art Buße.
Ja.
Ja, also das wird dann bildlich umgesetzt. Er schleppt seine alte Rüstung und seine Waffen in einem Sack durch den Urwald, bis sie zu diesem Dorf der Ureinwohner kommen, in dem eben Pater Gabriel, gespielt von Jeremy Irons, dort angefangen hat, die Mission aufzubauen.
Die beiden kennen sich schon vorher, das wird ja auch so dargestellt, der Pater Gabriel, der also in das Gebiet der Ureinwohner zwar eindringt, aber sich als der Bruder zeigt, der die Kultur der Ureinwohner genauso kennenlernen will, wie er das Evangelium ihnen bringen möchte. Also er lernt ihre Sprache, er versucht sie nicht zu inkulturieren und dagegen ist dieser Mendoza eben der voll und ganz der Herrscher und Herrenmensch sozusagen ist. Und dieser Mensch zerbricht ja an diesem Duell. Und es ist dann auch Gabriel, der ihm sozusagen ein Stück weit diesen Bußhorizont auftut. Also eine große Schlüsselszene, wie Mendoza seine Rüstung hinter sich her schleppend in den Wald zieht.
Und dann bei den Indios ankommt, die ihn erst vermutlich töten wollen. Und dann aber in dieser Begegnung etwas ganz Besonderes passiert. Das Messer, das dem Mendoza erst an die Kehle gesetzt wird, wird jetzt dafür genommen, dieses Netz mit der Rüstung drin abzuschneiden. Ja. Und damit fällt auch, also im Film dann umgesetzt, er fängt dann an zu weinen. Und man sieht im Film, dieses Netz, diese Waffen, die dann abgeschnitten werden, geht auch die Schuld und die Verantwortung für mein Handeln, das ich mit mir rumschleppe, kann ich jetzt loslassen.
Das konnte natürlich nur sichtbar werden durch Vertreter der Gruppe, die durch ihn geschädigt wurden. Ich halte es nicht für Zufall, ich hatte es im Vorgespräch gerade gesagt, ich halte es nicht für Zufall, dass die Rüstung, die er hinter sich her schleppt, eine Konquistadorenrüstung ist, die eigentlich in die Zeit, in der das dargestellt ist, nicht mehr passt. Und trotzdem nimmt er sie als Gewicht, um natürlich auch ein bisschen, das wäre meine Vermutung, darzustellen, wie die westliche Welt das Schlechte des Westlichen und vermeintlich Christlichen, nämlich diese Rüstung als Symbol für die Eroberer, die da kommen, die Eroberer mit dem Kreuz, sozusagen nicht los wird. Und die Indios, die dann das Evangelium annehmen, die lösen ihn von diesem Bild des Christentums. Und damit auch ein Stück weit sich selbst.
Und jetzt würde ich gerne mit dir noch reden über die Rolle des Pater Gabriel, Jeremy Irons.
Ja.
Der,
bester Schauspieler,
wie ich finde, ja nicht nur auch in diesem Film ganz hervorragend spielt, sondern auch diese Rolle, die er hat. Man würde wahrscheinlich sagen, er ist ein Seelsorger, der aber sowohl mit den Ureinwohnern als auch mit diesem elenden Rodrigo Mendoza umgeht und mäeutisch tätig ist. Also er geht davon aus, alles Gute ist in den, auch in dem Sünder Mendoza liegt es drin und er kann, hat die Kraft, wenn ich ihm die Räume eröffne, das selbst zum Vorschein zu bringen.
Ja.
Und er sagt, du wähle deine Buße selber. Ja, und ich begleite dich. Ich bin da, ich zeige dir einen Weg auf, aber das, was in dir steckt, das bringst du selbst zum Vorschein. Und mit den Ureinwohnern verfährt er ähnlich. Also in der ersten Begegnung setzt er sich im Fluss auf einen Stein und fängt an, Oboe zu spielen.
Ja.
Und wird so ganz, also fast zärtlich und liebevoll, spielt er sich mit der Musik in die Gemeinschaft der Ureinwohner.
Wer sich erinnert an die Folge, die wir über Blues Brothers gemacht haben, da war natürlich auch die Musik sozusagen Vermittler dieses letztlich unverfügbaren metaphysischen, das sich dann in Kultur einfach äußert, das Göttliche, das in die Welt kommt durch das nicht quantifizierbare, nicht produzierbare, sondern das gelebt, gespielt, gehört, gefühlt werden muss. Und das ist eben dann die Musik. Und letztlich dann in der großen Mission, die Indios bauen Instrumente, spielen sie selber zum Teil und kriegen sozusagen einen Zugang zu dem, was für ihn die erste Kontaktaufnahme war, eine Sprache, die letztlich sie nicht kennen, aber irgendwie doch verstehen. Also er kommt ja als Freund zu ihnen und vermittelt das durch dieses unverfängliche Zeichen der Musik.
Und dann ist es auch noch Musik von Ennio Morricone.
Und dann ist es noch Musik, also da hätte ich mich auch taufen lassen.
Ja. Kommen wir jetzt zu dem großen Konflikt dieses Films. Die Jesuiten werden gezwungen, die Missionen aufzugeben. Dieses Urwaldgebiet soll an Portugal fallen und die Portugiesen haben vor, die Menschen, die dort leben, zu versklaven.
Ja.
Und sie haben eigentlich die Möglichkeit, wir geben hier auf und ziehen mit allen Menschen weg, dorthin, wo wir in Sicherheit sind, also ein spanisches Hoheitsgebiet, und bauen da wieder auf. Oder wir bleiben und kämpfen, wenn es nötig ist. Und sie entscheiden sich dazu, zu bleiben, weil es ihre Heimat ist. Und dann gibt es auch wieder in der Gemeinschaft der Jesuiten einen Konflikt. Die einen sagen, wir kämpfen auch mit Waffengewalt, während Pater Gabriel sagt, das ist nicht mein Weg, aber ich bleibe trotzdem hier.
Ja. Damit symbolisieren beide ja auch das Handeln von Christen, also sagen wir mal einer christlichen ideellen Weltsicht, wie es in der Geschichte mehrfach stattgefunden hat. Also sowohl zu sagen, Nächstenliebe bedeutet auch Verantwortung für andere, und das bedeutet auch, sie im Zweifel zu verteidigen, wenn sie sich nicht alleine verteidigen können. Während andere sagen, das ist aber auch ein Bruch des Ideals der Gewaltlosigkeit und damit nicht mein Weg. Dieser Film räumt beiden Deutungsmöglichkeiten dieser Verantwortung seinen Raum ein und bewertet sie nicht. Und das ist schon mal etwas Besonderes, weil am Ende weder der eine noch der andere mehr Held sind, noch wird ein Weg besonders belohnt. Der zur Waffe griff aus für jeden Zuschauer, würde ich sagen, nachvollziehbaren Gründen, fällt am Ende genauso wie der, der das Allerheiligste in Prozession den ebenfalls katholischen Portugiesen entgegenträgt und genauso fällt. Wer sozusagen Christus bringt, der durfte dann auch erwarten, und ich glaube, Pater Gabriel tat das natürlich auch in diesem Bewusstsein, der weiß, wie Christus in der Welt erst einmal enden muss.
Und das Ganze geschildert auf Grundlage einer historischen Begebenheit oder mehreren historischen Begebenheiten, denn in Lateinamerika haben tatsächlich jesuitische Missionare die Stämme im Urwald zumindest auch mit Schusswaffen versorgt, um sich gegen diese umherstreifenden Sklavenhändlerbanden zu verteidigen. Und das eine historische Vorbild für den Pater Gabriel ist ja auch ermordet worden von einer Gruppe von Sklavenhändlern. Und das führt mich, du hast es eben angesprochen, zu der aktuellen Interpretation und dem Sitz des Filmes innerhalb der gesellschaftlichen Strömungen des 20. Jahrhunderts. Ja. Denn mit dem Schluss und mit dem Schlussstatement, das am Ende eingeblendet wird, stellen die Filmemacher diesen Film in die Tradition von Geistlichen, die in Lateinamerika bis heute sich für die Rechte der Ureinwohner einsetzen. Und ich glaube, dass es auch kein Zufall ist, dass dieser Film von 1986 eben auch in zeitlicher Nähe zum Beispiel zur Ermordung von Oscar Romero steht, der 1980 während einer Messe erschossen worden ist. Und eben diese befreiungstheologische Bewegung in Lateinamerika so in den 80er Jahren so einen Höhepunkt hat. Und ich glaube, da passt dieser Film, reiht sich da so ein.
Mich wundert in dem Zusammenhang sehr, dass dieser Film auch heute noch so unbekannt bleibt, gerade auch in katholischen Kreisen, gerade weil Befreiungstheologie nun mit einem relativ großen zeitlichen Abstand sogar eine gewisse Rehabilitation oder zumindest im Denken eine neue Sprachfähigkeit erreicht hat, was sicherlich an einem neuen Pontifex liegt, was an anderen politischen Verhältnissen als in 70er und 80er Jahren liegt, selbstverständlich, und natürlich auch dem Versuch einer neuen politischen Positionierung eines real existierenden Katholizismus. Ich glaube, gerade deshalb kann dieser Film heute nochmal sehr fruchtbar sein, wenn man sich aus westlicher Sicht diesen gerade heute noch einmal anschaut. Mit einem südamerikanischen Papst vielleicht auch noch.
Also Papst Franziskus hat Oscar Romero vor nicht langer Zeit heilig gesprochen. Ja. Und ich glaube, so einen Film kann man sich, wenn man mit der Figur, mit der Person Oscar Romero sich beschäftigen möchte, gut als Einstimmung und als Einstieg für eine inhaltliche Auseinandersetzung auch mit dem Thema Befreiungstheologie nehmen.
Für den Film muss man sich ein bisschen Zeit nehmen, vielleicht auch ein zweites Mal. Aber jedes Mal, dass ich ihn gesehen habe, hat es sich wirklich gelohnt.
Dann verabschieden wir uns mit einem lohnenswerten Film. Und wir freuen uns über euer Feedback.
Kommt gut durch den Sommermonat.
Bis dahin.